Bremen 2 Gesprächszeit.
Futur 3, so heißt ein Film, der jetzt in die deutschen Kinos kommt, mit allerlei Vorschusslorbeeren bedacht. Er bekam den First Steps Award 2019, den wichtigsten deutschen Preis für Nachwuchsfilme, gleich in zwei Kategorien, für das beste Schauspielerensemble und für den besten abendfüllenden Spielfilm. Dann gab es noch den Teddy Award und weitere Auszeichnungen auf der Berlinale. Der Regisseur ist Faras Shariat. Willkommen zur Gesprächszeit.
Hallo.
Was haben Ihre Eltern gesagt eigentlich zu den ganzen Preisen?
Die sind wahnsinnig. Die haben sich mega gefreut und sind seitdem mega auch in diesem Miteifern und wollen immer Bescheid wissen. Und manchmal vergesse ich auch, Bescheid zu sagen, weil einfach der Film an so vielen Orten jetzt gerade läuft, im Ausland auch. Und die wollen eigentlich über jedes Screening informiert werden und jeden Review oder Kritik und sind auf jeden Fall ganz doll hinterher.
Ich habe nach den Eltern als erstes gefragt, weil sie im Film mitwirken. Dazu erzählen wir später aber noch mehr. Nun sind ja Festivalpreise das eine und so ein Kinostart fürs Nicht-Festival-Publikum ist ja nochmal was anderes. Wie sehr hoffen Sie jetzt und fiebern mit und gucken auch, wie Ihr erster langer Spielfilm da ankommt?
Das ist ein extrem wichtiger, neuralgischer Punkt, glaube ich. Also ich und auch viele andere, die in dem Team jetzt mitgearbeitet haben in den letzten 4, 5 Jahren, wir sind so bereit, das Wort abzugeben und endlich, glaube ich, auch mal vom Publikum, für das wir eigentlich hauptsächlich gearbeitet haben, zu hören. Auf jeden Fall super aufregend.
Über den Film wollen wir reden in dieser Stunde, über die Geschichte, die er erzählt von drei jungen Leuten, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Über die eigenen iranischen Wurzeln des Regisseurs Faras Shariat, über das Aufwachsen in Köln, das Studium in Hildesheim, wo der Film auch spielt. Und ob und wenn ja, warum es mehr Diversität im Kino braucht. Am Mikrofon ist Christine Hohenfeld. Der junge Parvis, in Deutschland geboren mit iranischen Eltern, wird beim Klauen erwischt, muss Sozialstunden ableisten in einer Flüchtlingsunterkunft, trifft dort auf ein aus dem Iran angekommenes Geschwisterpaar, Amon und Banafshe. Die drei erobern sich, soweit das möglich ist, ihre Freiheiten, auch mal die Nächte. Und Parvis verliebt sich in Amon. Das ist die Ausgangslage im Film Futur 3. Der Regisseur Faras Shariat ist heute unser Gast in der Gesprächszeit. Sie haben das Drehbuch gemeinsam mit Paulina Lorenz geschrieben. War von Anfang an klar, dass Sie viel von sich selbst reinbringen würden?
Schon, ja.
Eine autofiktionalisierte Biografie haben Sie die Geschichte mal genannt.
Genau, das ist, glaube ich, der zutreffendste, ja, oder die zutreffendste Bezeichnung für unseren künstlerischen Prozess.
Die Ausgangsgeschichte haben Sie selbst so erlebt, die Sozialstunden in der Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Das heißt, Sie haben selber was geklaut. Was war das und warum?
Das war ein Givenchy-Pullover. Das ist ein relativ gehobenes Luxusunternehmen. Ich hatte irgendwie echt so eine Phase, das war gerade im Studium angefangen, von zu Hause weggezogen. Ich bin halt tatsächlich auch so als drittes Kind in so einem sehr wohlbehüteten, gemachten Nest voller Ressourcen irgendwie aufgewachsen. Und ich glaube, dann hat sich das aus so einer Lust, aber irgendwie auch aus so einem, ja, so einer krassen Umstellung, die mit dem Umziehen und dem Alleineleben oder so kam, glaube ich, entwickelt. Mit so dem guten Bio-Käse angefangen, dann irgendwann auch Klamotten und ich war da wirklich sehr kalkuliert und habe da viel erreicht und bin dann aber erwischt worden.
Wie war das, erwischt zu werden?
Ja, es ist halt maximal unangenehm, aber natürlich habe ich mich da auch schon sehr lange drauf vorbereitet. Ich hatte mir damals immer gesagt, du machst es so lange, bis du erwischt wirst und wenn du erwischt wirst, dann hörst du sofort auf. Und so kam es dann auch. Also ich hatte tatsächlich mich schon mehrmals darauf vorbereitet. Und trotzdem ist das natürlich in dem Moment, wo dann plötzlich eine Security vor einem steht und einen in die Hinterräume führt, extrem unangenehm. Also ich hatte dann auch so zum Glück noch eine relativ nette Security, der dann die ganze Zeit irgendwie nur erstaunt darüber war, dass ich ja gar nicht so aussehe und warum ich das denn tue. Und ich habe dann irgendwas auch von meinem Kulturwissenschaftsstudiengang und bla. Also es war irgendwie eine witzige, skurrile Situation. Die war auch mal gescriptet für den Film, aber ist dann rausgeflogen.
Ja. Die Eltern im Film betreiben ja so einen kleinen Supermarkt und an einer Stelle kommt so die Frage, ob er der Sohn jetzt am Ende bei ihnen auch noch klauen wird. Also die sind klar enttäuscht vom Sohn, für den sie doch alles getan haben. Die Mutter sagt, manchmal glaube ich, dass Parvis gar nicht weiß, mit wie viel Mühe wir ihm dieses Leben aufgebaut haben. Ich nehme an, er ahnt es zumindest. hast, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem auch zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter das formuliert, befindet sich Pavis schon auf einer sehr, ist schon sehr weit fortgeschritten, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit der eigenen Familienbiografie. Aber doch, ich glaube also gerade so als kleinstes Kind in so einer Familie bekommt man dann vielleicht oft gar nicht so die Ausmaße mit, also der Erfahrungen, die eigenen Eltern gemacht haben mit, beim Ankommen, beim Aufbauen, beim sich orientieren. Und das ist manchmal, glaube ich, auch gar nicht so einfach, das als Eltern zu formulieren oder sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber ja, ich glaube, eine Ahnung ist auf jeden Fall da und auch ein Bewusstsein vielleicht für die eigene Verantwortung.
Die Eltern sind zum Zeitpunkt, wo der Film spielt, angekommen, haben diesen kleinen Supermarkt aufgebaut, haben vorher andere Jobs gemacht. Der Vater irgendwie in der Wurstfabrik am Fließband, hat Straßen gefegt. Die sind aus dem Iran nach Deutschland gekommen und irgendwo fällt im Film der Satz, Parvez hat manchmal so ein Gefühl wie eine Erinnerung an ihren Schmerz. Ist das was, was Sie auch kennen?
Ja, voll. Also gerade die Momente, wo die Figuren, gerade die Eltern und die Kinder, versuchen zu formulieren, wie ihr Dazwischen oder ihr gemeinsames Erleben von Deutschland ist. Da sprechen wir wirklich aus unseren eigenen Erfahrungen, aber auch aus vielen Gesprächen, die wir mit anderen Menschen geführt haben, die off-color sind, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben. Das ist auf jeden Fall ein Satz, den ich so auch gemeinsam mit Benjamin formuliert habe, der die Figur von Parvez spielt.
Benjamin Rajaipur.
Genau. Ja, ich glaube irgendwie, das ist natürlich, da schwingt ja auch so eine gewisse Schuld oder so Unmöglichkeit eigentlich den Erwartungen der eigenen Eltern gerecht zu werden mit. Und das ist, glaube ich, voll ein Gefühl, dass viele Menschen, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, in sich tragen.
Wie und warum genau die Eltern aus dem Iran weg sind und nach Deutschland sind, das ist ja im Film kein Thema. Und auch das Geschwisterpaar, das Parvez dann trifft in der Unterkunft, da erfahren wir keinen Hintergrund. Also nichts über möglicherweise eine gefährliche, beschwerliche Flucht oder Lager in Libyen oder der Türkei oder Griechenland oder Schlepper, zurückgelassene Familie zu Hause. Das haben sie entschieden, ist für die Geschichte, die sie erzählen wollen, nicht wichtig?
Voll, ja. Das ist eine ganz klare, auf eine Weise aktivistische, aber auch, glaube ich, künstlerische Entscheidung gewesen. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn Figuren mit einer Fluchterfahrung oder die in zweiter oder dritter Generation sogar hier leben, in Filmen vorkommen oder vor allem in deutschen Filmen vorkommen, dann tun sie das immer nur in Begleitung einer Geschichte oder einer Erfahrung, die traumatisch, tragisch, mitleidserweckend sozusagen agieren soll. Und das finde ich nicht cool. Also ich glaube, wir hatten das Gefühl, wir wollen Figuren in Erscheinung treten lassen, die zwar diesen Kontext und diese Erfahrungswelten mitbringen, aber wir interessieren uns mehr für das, wohin gehen die und wohin wollen die und was birgt eigentlich die Zukunft für Potenzial für unser Einwanderungsland, Deutschland. Und ja, das war, wir haben, bevor wir eigentlich angefangen haben, so richtig dieses Drehbuch zu schreiben, haben wir versucht, so ein bisschen so eine Was-ist-der-Status-Quo-Recherche zu machen und haben uns ein paar Filme angeschaut, Tatorte, einfach sozusagen große deutsche Erzählungen von Flucht und Migration. Und dann gibt es natürlich sozusagen auf der einen Seite extrem wichtiges Kino des Ankommens und der Migration, wo, glaube ich, einfach Generationen von Filmemachern, die vielleicht in den 90ern, in den frühen 2000ern angefangen haben, Filme zu machen, ganz klar und krass diesen Clash erzählt haben von der zweiten Generation, das Kämpfen gegen die Eltern oder die Unterdrückung. Und das ist, glaube ich, wichtiges Kino gewesen. Und dann kommt aber jetzt irgendwie viel mehr so ein fast schon so perverser Blick auf das Trauma und die Tragik. Und ich glaube, das hatte für mich zur Auswirkung, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass man mündig ist oder selbstermächtigt oder unbeschwert dargestellt werden kann, wenn man nicht weiß ist und hier lebt. Wir wollten eigentlich partout nichts über die Vergangenheit der Figuren erzählen, sondern über die Zukunft und die Möglichkeiten.
Sie haben gerade, weil Sie sagten, nicht, wenn man nicht weiß ist, also ich finde, die Personen im Film sind ziemlich weiß, außer dass sie zum Teil vielleicht dunkle Haare haben. Dieser Begriff Person of Color, der hat sich ja so eingebürgert, obwohl da hat ja niemand irgendeine andere Farbe als ich meinetwegen.
Naja, also weiß meint, wenn ich den Begriff benutze, dann spricht er eigentlich immer von so einer Konstruktion und von einer Identität, die basiert auf klar, Hautfarbe, aber auch Phänotypen. Also sie erkennen ja trotzdem, dass das Menschen sind, die nicht biodeutsch sind, sondern die aus einem Land wie zum Beispiel dem Iran kommen könnten. Und es beschreibt aber auch sowas wie Namen. Es beschreibt einfach grundsätzlich, glaube ich, Privilegien, die man hat in Momenten wie, man wird nicht gefragt, woher man kommt, oder man hat sozusagen einfach gewisse strukturelle Vorteile. Das meine ich, wenn ich sage, dass jemand nicht weiß ist oder dass jemand weiß ist. Und das meint auch eigentlich der Begriff People of Color, also eine Gruppe von Menschen, die in der Diaspora leben mit verschiedenen Migrationsbewegungen. Also es kann Vietdeutsch sein, das kann Iranisch sein, das kann Türkisch-Deutsch sein und aufgrund ihrer Migrationserfahrungen benachteiligt sind.
Und nervt das, wenn man gefragt wird bei so einem Namen Fardas Shariat, wo man denn herkommt, wenn man in Köln geboren ist?
Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das gefragt wird und in was für einer Situation und wie man sich vielleicht auch begegnet. Es nervt vor allem, weil in dem Moment natürlich klare Sprechpositionen markiert werden, nämlich die Person, die entscheiden kann oder in dem Moment entscheidet darüber, wer hier hergehört oder wie sich sozusagen ein nationaler Narrativ formuliert und der anderen Person, die sich erklären muss und die antworten muss. Und es gibt natürlich ganz viele Debatten darum auch, von wegen, das ist ja nur Interesse und Neugier und ich finde Vielfalt und so irgendwie toll. Aber mir geht es eigentlich vor allem darum, dass so diese Definitionshoheit und diese Erklärungserwartungshaltung, dass das halt klare Grenzen zieht.
Wir sprechen mit Fardas Shariat über seinen Debütfilm Futur 3, der ja auch eine Liebesgeschichte erzählt, nämlich die zwischen Parvez, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, und Amon, der nach Deutschland geflüchtet ist. Fardas Shariat, wir erfahren auch da nicht die Vorgeschichte. Also die Eltern von Parvez, die wissen, dass er schwul ist, die akzeptieren das auch. Ob das erst schwer war, erfahren wir nicht. War das auch ganz bewusst so gemacht?
Voll, ja. Ich glaube, was eine ganz sehr frühe bewusste Setzung war, ist, dass das kein Film sein soll, in dem das Coming Out, also das sich als schwul oder queer oder genau eben nicht heterosexuell zu formulieren, ein besonders dramatischer Moment sein soll oder überhaupt stattfinden soll. Und dann, glaube ich, schwingt da auch noch mit, dass wir so ein bisschen auch interessant fanden, eine Exposition zu haben, also eine Etablierung der Figuren, ohne groß sozusagen die ganze Zeit zu erklären, wer diese Menschen sind oder warum die so sind, wie sie sind, sondern eigentlich als, also beziehungsweise, dass wir eigentlich unser Publikum einladen wollen, teilzunehmen und erstmal vielleicht auch so ein bisschen desorientiert langsam Fuß zu fassen in dieser Welt, in der der Film sie einlädt.
Ich habe mir auch über die Sprache Gedanken gemacht. Und mich gefragt, ob der Parvez, der ja in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber Farsi spricht, es sind ja die größten Teile des Films in Farsi, ist er eigentlich in der Muttersprache, kann man ja sagen, zu Hause? Es klingt für mich, als wenn er doch eher im Deutschen zu Hause ist.
Ganz genau, ja. Das ist irgendwie interessant, dass Sie das sagen, weil wir fragen uns immer, ob das Menschen, die die Sprache nicht sprechen, auch trotzdem fühlen und verstehen, weil es geht auch in 2-3 Momenten darum, dass sein Farsi auch gar nicht so gut ist und es ist eigentlich total ungelenk und unnatürlich für die Figur, glaube ich, so viel in der Muttersprache seiner Eltern irgendwie zu sprechen, aber die Storyline oder die Anordnung dieser Begegnung verschiedener Generationen iranischer Diaspora, das fordert das natürlich voll. Also es kommt eigentlich aus der Geschichte heraus, dass es so einen hohen Anteil von Farsi gibt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es für mich ein total schambehafteter oder irgendwie auch emotionaler Moment ist, also die Sprache meiner Eltern zu sprechen oder meine eigene Muttersprache, weil ich die natürlich nicht so gut beherrsche wie jemand, der dort aufgewachsen ist und weil ich die auch niemals, glaube ich, so gut beherrsche, wie meine Eltern sich das vielleicht wünschen würden oder so. Und da drin steckt natürlich auch ganz viel Schmerz und Bedeutung für, glaube ich, unsere Familie.
Die drei ziehen ja dann auch durch die Nacht und gehen tanzen in Clubs und haben dann die entsprechenden Klamotten an. Dann gibt's so diese Farben, das Licht, die Musik. Musik ist für sie wichtig, glaube ich, ne? Beziehungsweise für das ganze Kollektiv. Sie haben irgendwann gesagt, Pop ist ein Sehnsuchtsort.
Total, ja. Also Musik begleitet uns auch eigentlich schon seit Stunde null. Wir haben damals als Kollektiv vor allem Musikvideos gedreht. das liegt zum einen daran, dass man halt einfach sehr viel einfacher da ins Machen kommt und, glaube ich, viel mehr ausprobieren und rumexperimentieren kann und das jetzt nicht so viel auf dem Spiel steht, weil die fertigen Filme dann 3-4 Minuten sind. Zum anderen aber, glaube ich, auch das Studieren von populärer Kultur, also das ist ein Teil des Studiums in Hildesheim und damit einhergehend das Auseinandersetzen eigentlich mit so Gegenwartskultur, den großen MusikerInnen und Pop-Phänomenen, also das kreist auch darum, warum vielleicht im Internet, auf Instagram, in Social Media gewisse Dinge viral gehen, wie Videos von Katzen, die im Staubsauger irgendwie rumspielen oder auch halt einfach sozusagen, glaube ich, so die Ikonografie von unserer Popkultur, also warum manche Bilder eigentlich so eine krasse Strahl- und Wirkkraft haben, uns für Jahrzehnte, Jahrhunderte begleiten und was diese Bilder oder Symbole auch für unsere Gesellschaft bedeuten. Also wie zum Beispiel Marilyn Monroe hier auf diesem Luftkanal mit dem weißen Kleid und Michael Jackson mit seinen Handschuhen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, uns interessiert die Kraft des Bildes und das Potenzial, Gemeinschaften zu stiften und Sehnsüchte hervorzubringen, extrem in der Popkultur, wo wir das Gefühl hatten, wir wollen uns dem so sehr verschreiben, weil das in einer Paarung mit Themen wie Migration, Sexualität, Flucht eine extreme Power freisetzen kann. Genau, das war so ein bisschen die Formel, glaube ich, mit der wir bei Foto 3 gearbeitet haben.
Sie haben ja eigene so Familien irgendwie Home-Videos verwendet. Der kleine Faras, also Sie sind 96 geboren, der kleine Faras in so einem Sailor Moon-Kostüm, so eine Art Matrosenhemd mit blauen Pluderhosen, das kommt von einer Manga-Zeichentrickserie. Ihr Vater hat Ihnen, ich glaube, 40 Stunden solches Material übergeben. Das heißt, der muss ja wahnsinnig viel gedreht haben.
Total, ja. Wir haben tatsächlich, ich war jetzt am Wochenende gerade zu Hause und habe ihn nochmal dazu auch befragt, warum eigentlich zu dem Zeitpunkt dann digitalisieren lassen. Also es ist, diese Tapes lagen schon Ewigkeiten bei uns, seit 2000 eigentlich. Ja, also er hat wirklich, glaube ich, einerseits einen extremen Gefallen und Spaß daran zu fotografieren und einfach Bilder einzufangen. Und andererseits aber, glaube ich, ist es schon auch so eine Möglichkeit gewesen, die eigene Geschichte irgendwie zu formatieren und zu beweisen, dass man jetzt gerade hier ist und auf eine Art auch vielleicht seine eigenen Blicke und Erfahrungen zu ordnen oder zu strukturieren. Also ganz viele Aufnahmen sind auch einfach nur, wie wir aus dem Auto raus, Häuser, die vorbeifahren, irgendwie vorbeirauschen, irgendwie zu filmen, Landschaften, beim Wandern, den Weg auf dem Boden. Also es ist irgendwie wirklich sehr unterschiedliches Material. Und dann gibt es aber natürlich auch massig Material einfach von meiner Kindheit, weil meine Geschwister sind beide 10 Jahre älter ungefähr als ich. Deswegen, ich war dann sozusagen noch das kleine Kind und irgendwie, glaube ich, einfacher zu filmen oder habe mich auch mit großer Lust vor die Kamera geschmissen.
Und ich wollte gerade sagen, waren Sie als Kind schon so ein bisschen Entertainer?
Extrem. Also ich hab wirklich geschrien, wenn man die Kamera weg von mir gehalten hat. Ich wollte immer, dass die Kamera auf mich drauf zeigt. So eine kleine Mittelpunktsaufmerksamkeitsstörung hatte ich auf jeden Fall als kleines Kind. Ja, so meine jungen Teenagerjahre sogar auch. Also ja, ich habe viel mit der Kamera auch gespielt. Man konnte die dann immer so an den Fernseher anschließen und dann so ein Live-Bild, eigentlich wie jetzt so eine Selfie-Funktion oder so von einem Handy. Und damit habe ich dann ganz viel einfach mich selbst auch gefilmt und den Fernseher angeguckt und so. Also da war auf jeden Fall eine große Affinität zum Zeigen.
Und schauspielerisches Talent liegt ja sowieso in der Familie. Ihre Eltern spielen ja in ihrem Film die Eltern des Parvis. Die haben auch bei Ihnen schon in einem Kurzfilm mitgespielt, so einem relativ schrägen. Haben die so einen schrägen Humor?
Die sind mega offen und mega neugierig und voll motiviert, glaube ich, auch so teilzunehmen an meinem Leben. Und ich glaube, das war so der allergrößte Drive, mitzumachen bei meinen Arbeiten. Also bei meinem allerersten Kurzfilm, das war mein Bewerbungsfilm für die Universität. Und da haben sie wirklich mitgemacht, glaube ich, aus so einem unterstützenden Moment heraus. Wir wollen, dass du das schaffst und wir sind da, wenn du unsere Hilfe brauchst. Und dann, glaube ich, hat sich aber irgendwas freigesetzt, also so eine Lust auch am Filmemachen und am Spielen, die ich auch total gesehen habe und wo ich dachte, lass das weitermachen. Und ich finde es total toll, glaube ich, weil das so ungesehen ist irgendwie. Menschen, also so mit 60 oder Ende 50, die eigentlich schon seit Jahrzehnten hier leben. Aber auch die Sprache irgendwie, dieses sozusagen so Deutsch, das eine klare Färbung hat, aber dann auch so deren Spiel. Also ich fand, das hatte einfach eine extreme Durchlässigkeit und Dringlichkeit. Und es macht mir immer noch total Spaß, auch mit denen zu arbeiten. Und ich glaube, würde das nicht so gut funktionieren, hätte ich das natürlich auch nicht weitergemacht. Aber gerade jetzt bei Futur 3, das ist schon ein extrem wichtiger Teil auch gewesen der Arbeit am Set. Also die waren ja 6, 7 Wochen eigentlich da komplett, haben wirklich gespielt, aber auch irgendwie gefahren, die Buchhaltung mitgeschmissen und so. Also es war wirklich ein krasser Support einfach für alle Beteiligten. Und aber auch als Emotion, glaube ich, so deren Anwesenheit und deren irgendwie auch ideeller Support, also hinter diesem Projekt zu stehen und da auch Fragen zu stellen natürlich und nicht immer auch zu 100% wirklich verstehen, warum man jetzt was wie macht oder so, aber das Vertrauen und so die Unterstützung, die war, glaube ich, total wichtig, weil 50% des Teams waren auch iranisch-deutsch und hatten auch alle ihre Erfahrungen und so, und ich glaube, das hat das irgendwie schon so ein bisschen auch zusammengehalten.
Viele Laien haben mitgewirkt am Film Futur 3. Die Hauptdarsteller sind professionelle Schauspieler und zweite Generation, also hier aufgewachsen. Parves wird gespielt von Benjamin Rajapur, der ist in Tübingen geboren, 1990, hat Schauspiel studiert an der Universität der Künste in Berlin, diverse Engagements im Theater schon gehabt, auch im Film, ist jetzt Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Dann Banafshe Hurmazdi kommt aus dem Ruhrpott, hat an 2 Schauspielschulen studiert, hat Engagements gehabt in der Schweiz, unter anderem auch schon Rollen im Fernsehen. Und Aydin Jalali, der Darsteller des Amon, ist noch in Teheran geboren, in Wien aufgewachsen, hat Immobilienwirtschaft studiert, interessanterweise habe ich gesehen, war dann an der Ernst Busch Schauspiel studiert und ist jetzt bei den Münchner Kammerspielen. Und es gibt ein Interview anlässlich der Berlinale. Da fragt der Moderator die Banafshe so ein bisschen verwundert, dass sie ja richtige Ausbildung hat. Und sie sagt, ja, Schauspielausbildung, Prüfung, Intendanten vorsprechen, Engagement am Stadttheater inklusive Weihnachtsmärchen. Ist das immer noch, dass Menschen verwundert reagieren, wenn ein junger Mensch mit offensichtlich nicht ganz deutschen Wurzeln eine stinknormale Schauspielausbildung hat?
Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie das ansprechen, weil also dieser Moment, es war ja Berlinale, das ist ja eh voll der Rausch, wenn man irgendwie seinen ersten Film zeigt und man kriegt 10 Minuten Interview in einem Format, das eigentlich relativ groß ist und wo man so denkt, okay, das ist jetzt irgendwie mal einer der wenigen Formate, wo man auch mit Bild und bla und wir alle zusammen, genau, und dann geht es darum, halt erneut herauszustellen, wie beachtlich das ja ist, dass das Schauspielende sind und keine Laien oder so. Und ich glaube, das begegnet den dreien immer wieder, also dass so herausgestellt wird, wie authentisch das ja ist und als würden sie ja von der Straße kommen und so. Das ist einfach, glaube ich, ein bisschen frustrierend. Und das passiert oft. Und es ist cool, dass sie das sagen, weil die haben das halt alle studiert. Und das war ja auch die künstlerische Entscheidung, so ein bisschen zu sagen, na, ich glaube, das wird ein Film, wo man schon so aufspielen oder das Schauspiel zugreift, nämlich so ein bisschen technischer, vielleicht auch akkurater. Und man hat so viele verschiedene Sachen ästhetisch vor. Da hilft es, glaube ich, einfach krass. Und das waren einfach auch 3 fantastische Schauspielende, wenn man da vielleicht ein bisschen präziser arbeiten kann. So. Ja, und dass das aber sozusagen jetzt immer so als besonders empfunden wird oder als so bemerkenswert und nicht sozusagen einfach nur das Talent oder die Darbietung oder so als solche besprochen wird, ist natürlich frustrierend.
Nach ersten Regie- und Schauspielarbeiten am Schauspiel Köln begann Fares Shadiar 2013 das Studium szenischer Künste an der Uni Hildesheim. Das steht zu lesen. Einer hat es mal geschrieben, alle anderen haben es, glaube ich, abgeschrieben. 2013 waren Sie ungefähr 19. Was war das in Köln? Jugendclub?
Yes. Genau. Es gab, ich würde sie total gerne mal wiedersehen, Anna Horn und Götz Leineweber, die haben damals einen Jugendclub gemacht am Schauspiel Köln, Rheinische Rebellen hieß der. Und da war ich, glaube ich, 2,5 Jahre oder so. Und das war, auf eine Art fühlt sich das schon für mich so an, wie so der erste Schritt in Richtung so einer künstlerischen Praxis oder so, weil wir mussten da unsere eigenen Geschichten schreiben und zum Teil auch inszenieren, selber spielen. Und es war irgendwie einfach ziemlich cool. das hat auch voll geprägt, glaube ich. Also es gibt immer noch Referenzen oder so Ideen, die da entstanden sind, die nach wie vor noch so mich begleiten.
War damals schon die Idee, das Ganze zum Beruf zu machen?
Ich wollte eigentlich irgendwie eher Schauspiel machen, glaube ich. Habe mich dann aber nicht so richtig getraut und dachte dann aber irgendwie, vielleicht ist Theaterregie doch eher das, was ich machen will. Und dann habe ich aber überall gelesen, Theaterregie darf man erst ab 21 oder so. Da wird bestimmte gewisse Art von Lebenserfahrung erwartet, wenn man sich da bewerben will. Und habe mich dann in Hildesheim beworben, weil das so ein bisschen so ein Spielplatz Kulturwissenschaft, aber angewandt, also so ein angewandter Kulturwissenschaftsstudiengang ist. Und man da Theater machen konnte, aber auch andere Disziplinen vertreten waren. Und dann kam das eher so ein bisschen zufällig.
Dann aber der Umzug von Köln, wenn man da aufgewachsen ist, also gerade auch als junger Mensch, tolle Stadt, viele Möglichkeiten, groß. Und dann nach Hildesheim, war das nicht ein bisschen Kulturschock oder war das nicht weiter schlimm, weil man ja mit Gleichgesinnten, kulturell Begeisterten da an der Uni ist und natürlich auch junge Schauspieler am Theater sind in Hildesheim zum Beispiel?
Ja, das ist verwunderlich. Ich habe tatsächlich genau das Gegenteil eigentlich von einem Kulturschock. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich in Hildesheim nochmal mich selbst neu kennenlerne und mich irgendwie auf eine Art auch sozusagen so ein zweites Coming-out oder so erlebe. Weniger jetzt als queerer Mensch, sondern vielleicht so die meine eigenen persönlichen Erfahrungen nochmal so neu kontextualisieren und auch mich selbst total politisiert habe. Also ich habe irgendwie in Köln, wie Sie sagen auch, es war ein cooles Leben, es war irgendwie viel los, man konnte immer was machen und hat viele Menschen kennengelernt und so. Aber irgendwie so ganz die Möglichkeit, einen Ausdruck für mich zu finden, wer ich sein will und mit meinem sozusagen mit meiner Sexualität, aber auch mit meiner Race und all diese Dinge, das konnte ich irgendwie nicht so richtig in Köln. Ich glaube, retrospektiv habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch daran lag, dass einfach zu viel los war und dass man und ich vielleicht auch einfach jünger war und so. Aber zum Beispiel auch Köln hat ja ganz oft so diese Mythen als queere oder schwule Hauptstadt der Welt oder so. Und für mich hat sich das gar nicht eingelöst. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass so wie die queere Szene in Köln ist eigentlich so eine super mainstreamige, krass kommerzialisierte, weiße, so schwulen Szene, wo aber ich selbst jetzt eigentlich nie so richtig einen Platz hatte oder so. Und dann kam ich nach Hildesheim und plötzlich war alles irgendwie voll möglich und da waren echt interessante Leute und auch ganz viele Möglichkeiten, sich vielleicht auch nochmal andere Gedanken zu trauen oder so. Und dann ist so ein bisschen was ins Rollen gekommen und es hat sich so ganz viel bewegt und aufgewühlt.
Sie haben dann ja auch in Hildesheim dieses Kollektiv mit dem schönen Namen Jünglinge gegründet, mit Paulina Lorenz und Raquel Molt, die beide in ihrem Film ja mitgearbeitet haben. Wie viel Mut braucht das, zu sagen, ja, wir sind hier, wir haben das gelernt und wir machen jetzt Filme?
Ich glaube, es braucht vor allem Naivität. Wir haben, glaube ich, irgendwie nicht so ganz uns das überlegt oder so, sondern am Anfang war das so eine lose Idee. Dann brauchten wir irgendwann eine rechtliche Form für Förderanträge. Und dann macht man halt mal so eine UG-Gründung, ohne eigentlich genau zu wissen, was das bedeutet. Und dann kommt das erste Mal ein Jahresabschluss und das ist totaler Abfuck. Und das ist eigentlich mega schlimm, weil man gar nicht weiß, wie das geht und auch gar keine Einnahmen hat, mit denen man das theoretisch bezahlen könnte oder so. Das war nicht so eine bewusste, so, wir machen das jetzt und das wird jetzt irgendwie voll unser Ding oder so, sondern es ist eher so passiert und wir dachten halt irgendwie, ja, warum nicht? Und waren uns, glaube ich, gar nicht so richtig dem Ausmaß bewusst, was das an Verantwortung und vielleicht auch an so Gefahren mit sich bringt, weil so eine Firma plötzlich zu sein und so einen Film zu drehen oder so, da haftet ja auch irgendjemand dann für. Und genau, aber ich glaube, also ich bin da auch voll dankbar für, dass wir das uns getraut haben.
Fadas Shariat ist unser Gast in der Gesprächszeit. Sein erster langer Spielfilm Futur 3 startet bald in den Kinos. Ich habe im Zusammenhang mit dem Film einen Artikel gesehen, ich glaube online im Tagesspiegel, mit dem Zusatz, wer mehr über queere Filme erfahren will, da gibt es dann ein Newsletter, Queerspiegel und so weiter. Und ich habe dann gedacht, was soll das immer, diese Einteilung? Es gab ja auch den Teddy Award, das ist ja auch ein Preis für queere Filme. Warum brauchen wir diese extra Sparten? Ich will doch einfach gute Filme sehen und meinetwegen Preise vergeben sehen. Warum müssen wir das so einteilen?
Ja, ich verstehe diese Frage auf jeden Fall. Und ich würde mir manchmal auch wünschen für unseren Film, dass der einen sogenannten Crossover schafft. Also das heißt, dass man auch im Mainstream-Bereich oder im breiteren Publikum sozusagen vermarktet wird oder so und nicht nur in der Nische, nämlich queeres Kino. Also ich habe da unterschiedliche Gedanken zu. Ich glaube zum einen, gerade bei marginalisierten Perspektiven, also zum Beispiel Filmen von queeren Filmschaffenden, Filme von vielleicht diskriminierten, nicht weißen Filmschaffenden, so irgendwie, ich glaube, bei diesen Perspektiven, die sowieso nicht so viel Raum bekommen, macht es manchmal total Sinn, Mechanismen zu haben, die innerhalb der Kategorie oder so bewerten und pushen und fördern, weil es ist manchmal einfach nicht so easy, glaube ich, sich eine Stimme zu verschaffen oder auch Skills zu entwickeln, wenn eigentlich ein System permanent sich selbst bestellt und fördert, also sich die vorherrschende Perspektive sozusagen. Und ich glaube, deswegen sind solche Funktionen manchmal auch echt cool, weil sie Aufmerksamkeit schaffen für eine bestimmte Perspektive oder so. Und dann ist es aber auch, glaube ich, so, dass da geht es ja auch zum Teil um Community und um Erfahrungsaustausch. Und das ist sozusagen bei so einem Preis, glaube ich, wie dem Teddy, der ja eine Geschichte hat, die wirklich weitreichend in die Vergangenheit geht und damals noch viel, viel, viel mehr natürlich an Gegenwind hatte und viel mehr auch an Progressivität in sich trug, weil die Systeme, also zum Beispiel in Deutschland, noch gar nicht eigentlich Queerness oder Homosexualität als solches integriert hatten in ihr System. Und genau, das ist natürlich jetzt heutzutage ein bisschen eine andere Situation, weil die Rechte von LGBTIQ-Plus-Menschen viel, viel vertretener sind und so. Genau, aber mein Punkt ist, glaube ich, das Ziel ist, dass eigentlich alle verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven unmarkiert nebeneinander existieren und eigentlich sozusagen diese Filter alle abgebaut werden. Aber der Weg dahin braucht, glaube ich, Spezifikation und differenzierte Betrachtung oder so, weil das System halt einfach gerade noch nicht so ist, dass alles gleich gesehen werden kann.
Mhm. Der Film lief ja auf der Berlinale. Die Süddeutsche Zeitung, die berichtete von einer Zuschauerin, die sich unter Tränen bedankt habe, weil der Film eine Tür aufgestoßen habe. Haben Sie viele solche Reaktionen bekommen?
Auf der Berlinale war das schon auf jeden Fall extrem. Also das hofft man ja dann total, wenn man irgendwie so einen persönlichen und auch auf eine Art aktivistischen Film macht, dass man Menschen damit erreicht und mit voller Wucht sozusagen auch erreicht. Und ich weiß noch, dass als wir rausgekommen sind aus der Premiere, da standen ein paar Bekannte von Teammitgliedern noch vor der Tür und hatten wirklich alle Tränen in den Augen und haben sich so bedankt, weil sie sich so gesehen gefühlt haben in diesem Film. Und das ist irgendwie, hat krass was gemacht irgendwie mit mir und mit uns allen. Ich glaube, das, also krass motiviert natürlich und gepusht. Und es war halt auch ein paar Tage nach Hanau, wo man dann in so eine krasse Legitimationsangst kam, weil man sich dann fragte, warum machen wir das überhaupt? Bringt das überhaupt was? Muss man vielleicht doch woanders ansetzen und so. Und das hat uns, glaube ich, voll viel Energie gegeben und Zuversicht.
Weil Sie Hanau gerade erwähnt haben, der Anschlag von Hanau, haben Sie eigentlich Sorge, wenn Sie auf die Zukunft gucken, als dann ja doch postmigrantischer Mensch, wie das so schön heißt, in einem Land, in dem immer mehr Leute, so scheint es ja, voller Hass und Aggression und sogar Vernichtungswahn sind?
Ja, schon. Also ehrlich gesagt, so gerade die Zeit nach Hanau und sowas, das ist ja dann auch so die Eigenart von Zeit, dass das einen dann immer so ein bisschen wieder ankommen lässt und auch vergessen. Aber also nach Hanau habe ich mich wirklich krass unsicher gefühlt, sogar auf der Berlinale, gerade weil wir da ja so voll in so ein bisschen Aufmerksamkeit zum ersten Mal bekommen haben und ich zum ersten Mal überhaupt öffentlich gesprochen habe. Und dann wurde ich gleich gefragt, irgendwie so ein Statement zu Hanau oder solche Sachen irgendwie. Und in dem Moment, wo man sich dann so klar positioniert, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht und ich fühle mich nicht unbedingt sicher. Und auch jetzt hier, wo ich gerade lebe, auf der Sonnenallee.
Sie sind jetzt in Berlin.
Genau. Und da ist wirklich auch viel los. Also da sind Anschläge und so. Und ich glaube, sicher fühlen hier kann ich nicht.
Haben Ihre Eltern Angst?
Bisschen entspannter als ich. Also ich habe das Gefühl, dass die sozusagen besorgt sind und das schlimm finden und, glaube ich, auch mehr Erfahrungen machen. Aber meine Eltern sind halt dadurch, dass sie jetzt die großen Sachen sind passiert sozusagen. Sie haben jetzt gerade ihre Enkelkinder bekommen und ihren Job jetzt sozusagen in Rente gegangen und so. Und ich glaube, die sind einfach in einem sehr introvertierteren Perspektive gerade auf ihr Leben und schauen halt natürlich noch viel nach links und rechts. Aber ich glaube, die haben nicht mehr das Gefühl, jetzt groß was reißen zu können sozusagen. Und ich glaube, sie motivieren eher mich, in meinem Aktivismus und sprechen mir zu, dass das richtig ist.
Die Eltern im Film Futur 3, die ja von ihren Eltern gespielt werden, die gucken sich irgendwann Wohnungen in Teheran an und der Sohn kriegt mit auf dem Laptop, da wird online eine lichtdurchflutete Wohnung in Teheran angeboten und der Sohn sagt, wieso habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr weg wollt? Wie ist es für Sie selbst, wenn Sie in den Iran kommen? Haben Sie eine Art Heimatbezug zu dem Land?
Ich war nur einmal da und das war 2009, kurz vor der Grünen Revolution. Und das ist ein bisschen wie Harvest das in einem Film beschreibt. Ich bin hingefahren mit einem Mindset von, ich bin Iraner und das ist jetzt meine Heimat. Und dann habe ich dort aber gemerkt, dadurch, wie Leute auf mich reagierten, nämlich eigentlich per se immer auf Englisch angesprochen, entlarvt sozusagen, dass ich in Europa aufgewachsen bin, durch Kleidungsstile, aber manchmal vielleicht auch Gestik und Körperhaltung und so, dass ich dann zurückgefahren bin mit einem, naja, ich glaube, ich bin Deutscher. Und das ist, glaube ich, schon so ein neuralgischer Punkt gewesen in meiner Biografie. Und jetzt ist es gerade wieder irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Und ich habe auf jeden Fall viel Lust und Interesse und Mut auch, mich mehr mit meiner Geschichte und dem Iran auseinanderzusetzen.
Wir hatten ein bisschen engen Zeitplan, wann wir uns überhaupt für dieses Gespräch zusammenfinden. Wir sind ja über so eine ARD-Mupro-App-Leitung verbunden. Es war eng zeitlich, weil Sie die ganze Zeit im Schnitt sind. Das heißt, das neue Projekt ist in Arbeit?
Yes, es ist kein Kinofilm, aber ich und auch wir alle im Kollektiv haben durch den Film auf jeden Fall viele Möglichkeiten bekommen. Also wir arbeiten gerade alle an Druck. Das ist eine deutsche Jugendserie, die nach so skandinavischem Vorbild Scam entstanden ist und jetzt in eine neue Generation geht, also alles neu ausgedacht und nicht mehr sozusagen nach dem Original nachempfunden. Und aber auch darüber hinaus, also es ist irgendwie toll, wie viele Menschen auf uns zukommen und wir haben viele Möglichkeiten zu schreiben, aber auch zu entwickeln und das ist irgendwie richtig, richtig cool.
Futur 3, so heißt der erste lange Spielfilm von Faras Shariat. Morgen am 18.09. gibt es eine Vorpremiere im City 46 in Bremen. Der bundesweite Kinostart ist am 25. September. Dann kommt am 25. September in City 46 in Bremen auch der Hauptdarsteller Benjamin Rajaipur. Faras Shariat, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war die Gesprächszeit auf Bremen 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hohnfeld.
Bremen 2 Gesprächszeit.